Genau, wir haben heute eine besondere Deko. Ist in der Tat kein Zufall, ist in der Tat Absicht. Und vor allen Dingen ja auch eine Menorah, einen siebenarmigen Leuchter haben wir sonst ja auch hier vorne mal stehen. Aber heute, auch damit man ihn nochmal ein bisschen besser sieht, mal kurz den Notenständer hier beiseite. Heute haben wir einen ganz besonderen und es ist einer, den ich mir gewünscht habe, weil ich den nämlich bei jemandem zu Hause gesehen habe und den ganz toll fand und habe dann gefragt, könnte der vielleicht heute zu uns in den Gottesdienst kommen? Deswegen schön, dass er da ist und eine tolle Kombination, Menorah und dann eben die Wurzel und dass wir diese Wurzel in Israel haben, eingepfropft sind in diesen Ölbaum. Eine wirklich schöne Symbolik. Ja, Israel. Eigentlich geht es fast jeden Sonntag um Israel, weil wir immer wieder Geschichten hören, die in Israel passiert sind. Und wie vorhin auch schon gesagt, ob es Abraham, Mose ist oder ein Paulus und viele, viele andere Namen, es ist immer wieder Dinge, die Gott in Israel getan hat, als einem Ort, wo auch ein Licht geschienen hat, was in die Welt scheinen soll. Immer hatte Gott natürlich schon alle Menschen im Blick, die er retten möchte, aber dass er in seinem Heilsplan Israel in einer besonderen Weise gebraucht und dass er sich an Israel offenbart. Und ich möchte jetzt auch mit euch in die Geschichte Israels gehen, zu einem Moment, der ganz typisch ist mit Israel. Es gibt so ein anderes Volk, mit dem Israel besonders viel zu tun hatte, die Philister. Die Philister haben Israel immer wieder eine Menge Ärger gemacht und je nachdem, wie gut, wie eng sie mit Gott waren, hatten sie mit den Philistern mehr Ärger oder weniger Ärger. Waren sie eng und treu an Gott? Waren sie siegreich gegen die Philister oder hatten gar keinen Ärger mit ihnen? Das passiert zum Beispiel bei David, wo König David, siegreich ist gegen die Philister und zum Ende seiner Königszeit sie dann wirklich eine wirklich volle Ruhe haben. Das hört dann leider aber auch bald wieder auf. Und so sind wir hier auch mitten in dieser Geschichte. Und zwar in 1. Samuel 14 möchte ich eigentlich so eine Geschichte mit hineinnehmen, wo Gott etwas Besonderes tut. Wisst ihr eigentlich, was der Name Israel heißt? Israel heißt, Gott kämpft. Gott kämpft ist die Übersetzung des Wortes, des Namens Israel. Weil Gott immer wieder auch kämpft für uns, für die Menschen kämpft und eben auch gerade für Israel kämpft. Und das tut er immer wieder auf ganz besondere Weise und damals wie heute gebraucht Gott ganz viel Menschen. Natürlich tut er auch Dinge alleine, aber er gebraucht auch ganz viel Menschen und das in wundersamer Weise und er schaut immer gerade auf die, die ihm vertrauen. Und wir haben eine Geschichte von dem Freund von David, dem Jonathan, der in einer herausragenden Weise Gott vertraut und Gott das gebraucht. Ich lese mal die Verse aus 1. Samuel 14, 1 bis 15. Und auf einen Vers möchte ich dann besonders eingehen. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Eine Situation, die Heere liegen sich gegenüber und nun hat der irgendwas bewegt den Jonathan. Mal gucken, wie es weitergeht. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht und die Leute, die bei ihm waren, waren etwa 600 Mann. Und Ahija, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinas, des Sohnes Elis, da hat man auch immer gut, ne? Des Priesters des Herrn zu Silo trug den Priesterschutz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Also Jonathan geht jetzt mal mit seinem Waffenträger allein gucken, wie es bei den Philistern so steht. Und so geht's weiter. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Boses, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Gibea. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihn. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen. So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Ja, großes Mundwerk hat noch nie gut getan. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steigt mir nach, der Herr hat es in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde, das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Eine interessante Geschichte. Eine interessante Geschichte. Die Lager liegen sich gegenüber und ich weiß nicht, ob ihr die Zahl am Anfang gut aufgenommen habt über das Heer von Israel. Die waren nämlich echt klein. Saul ist mit ganzen 600 Mann dran. 600 Mann. Wenn du später Geschichten von Israel liest, da hast du Zehntausende, später zum Teil im Königtum Davids hast du Hunderttausende, die die Streitmacht Israels ausmachen. Hier sind es 600. Ist also wirklich sehr übersichtlich. Gegenüber die Philister ein sehr starkes kriegerisches Volk. Und in dieser Situation kommt der Jonathan tatsächlich auf den Gedanken: Na, da schauen wir doch mal rüber. Da gehen wir doch mal gucken. Vielleicht geht ja was, ne? Bisschen verwegen, bisschen kühn, so ein Rambo, also als so ein Rambo, also so ein Superheld, so sieht, stellt in die Bibel eigentlich nicht dar. Ne? Es wird schon viel von ihm erzählt, aber so eine Rambo-Seite eigentlich nicht. Trotzdem ein Kriegsmann. Ist der verrückt geworden? Und dann dachte er, okay, dann geht er da mal allein rüber. Na gut, er hat ja seinen Waffenträger dabei, also zu zweit. Und sie nähern sich jetzt also dieser Wache und später sehen wir, es sind 20 tote Philister, also Verhältnis 1 zu 10, vielleicht war es auch 1 zu 15, also ein paar sind vielleicht geflohen. Okay, und dann macht er ja Folgendes. Er sagt, geht also einfach nicht wild drauf, oh, hau drauf, wird schon sehen, mal gucken, sondern er sagt Folgendes. Er legt wie ein Vlies aus. Pass auf, wir gehen dahin. Und wenn die Wache sagt, kommt zu uns hinauf, dann hat der Herr es in unsere Hand gegeben. Sagen sie aber, wir kommen zu euch hinunter. Dann wollen wir da stehen bleiben, dann hat der Herr sie nicht in unsere Hand gegeben. Also er stellt etwas in den Raum und vertraut, dass Gott darauf antwortet. Und schaut mal, was er tut. Ich weiß nicht, später heißt es ja, und sie kletterten hoch. Also da ist ja von Felsklippen die Rede. Ne? Da sind also Felsklippen, wo die Wache steht, ist ja logisch. Wo stellt man militärisch sinnvoll eine Wache auf, wo sie, sage ich mal, irgendwie einen taktischen Vorteil hat, ne? Wo sie ein bisschen geschützt ist. Ja? Wir haben also jetzt irgendwie praktisch so eine Felsklippe, wie auch immer, hier vielleicht so ein Vorsprung, keine Ahnung. Ja? So. Und dann sind hier oben also die Philister. Und hier unten ist also Jonathan. Wenn du jetzt von unten die dort oben angreifen willst, was ist dann für dich besser? Ist es besser, wenn die runterklettern müssen und dann kannst du sie angreifen? Oder ist es für dich im Kampf besser, wenn du hochkletterst und als Hochkletterner die angreifst? Eigentlich ist es ganz klar. Ja? Ich meine, wenn die von oben kommen, ist auch nicht optimal, aber jetzt hochzuklettern und dann haut dir einer von oben auf den Kopf, ist irgendwie total schlecht. Oder? Aber genau das sagt Jonathan. Jonathan sagt, wenn sie sagen, kommt zu uns hinauf, hat der Herr es in die Hand gegeben. Das heißt, er macht sich ausdrücklich schwach. Ja? Er sagt also nicht, Gott gibt mir den Vorteil, sondern er stellt genau das hin, wenn sie sagen, kommt hinauf, dann müssen wir wieder hochklettern, wir kommen in eine schlechtere Situation, aber dann brauchen wir die Hilfe Gottes. gibt einmal auch eine andere Situation in der Bibel, wo das ganz markant auftaucht. Unsere Stärke ist manchmal das größte Problem für Gott. Das ist bei Gideon. Bei Gideon gibt es diese Geschichte. Gideon zieht mit Soldaten Israels gegen eine größere Streitmacht. Und Gottes Hilfe ist, Gideon, du hast zu viele Leute. Wir müssen da welche wegnehmen. Dann haben sie ein Verhältnis von 1:10 schon gegen die anderen. Ne? Hat man nicht so viel Lust eigentlich. Und Gott sagt immer noch, hey, du hast zu viele Leute, Gideon. Und macht die Streitmacht noch kleiner, um einen großen Sieg zu schenken. Und Gott erläutert das später auch und sagt, warum? Damit ihr am Ende nicht denkt, ihr habt es selber geschafft, sondern dass ihr wisst, ich bin eure Stärke, ich habe euch geholfen. Und so ist es also etwas, wo Jonathan Gott nicht eigentlich um einen Vorteil bittet, sondern Jonathan sich wie entblößt. Er macht sich gerade schwach, weil er damit ja auch sagt, wenn die sagen, kommt hoch, werde ich mich in diese Schwäche begeben. Weil wenn er jetzt wirklich, hier oben stehen ja gerüstete und ausgebildete Soldaten, ja? Das sind ja keine kleinen, das ist ja kein Kindergarten, der hier oben stattfindet. Das sind ja ausgebildete Soldaten. Da hochzuklettern bei einer befestigten Wache ist eigentlich Selbstmord. Aber er sagt damit, ich gebe mich in die Hand Gottes. Und er erntet brachialen Sieg. Nicht nur einen Sieg, sondern dann heißt es, und Jonathan, Vers 13, Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Gottes Kraft schlägt hier ein. Die fallen einfach um. Die fallen einfach um. Er rechnet mit der Kraft Gottes. Und durch dieses kleine Wort, diesen kleinen Mut, öffnet Gott eine Tür. Nicht nur das, dass sie zu zweit die ganze Wache ausschalten, das ist so brachial, dass es sogar auf das ganze Heer der Philister eine ganze Auswirkung hat. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa eine halbe Hufe Acker, also auf diesem kleinen Gelände. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde bei den Philistern. Das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde bebte. Und es geschah ein Gottesschrecken. Boah, Gott hat mit gewaltiger Kraft eingegriffen. Er hat durch dieses Kleine, was Jonathan getan hat. Und jetzt komme ich mal zu uns. Was hat das mit uns zu tun? Was suchst du von Gott? Kann es sein, dass da, wo du deine Schwachheit erlebst, was sich nicht toll anfühlt, ne? Was sich nicht toll anfühlt. Schwachheit fühlt sich nicht gut an. Und deswegen fliehen wir oft davor, verbergen uns, schämen uns und alles Mögliche und so. Aber nach der Schrift, Gott ist in den Schwachen mächtig. Das Wort haben die meisten schon mal gehört. Und er zeigt uns ein Stück, es anzuwenden. Er macht sich sogar noch schwächer, der Jonathan. Und das nimm mal als ersten Impuls mit. Vielleicht hast du irgendwo einen Kampf. Etwas, wo du bedroht bist, wo du schwach bist. Und fang mal an, Gott für die Schwachheit zu danken, die Situation zu danken, ist auch biblisch. Epheser 5,20 steht, danket Gott alle Zeit für alles. Egal, was es ist. Und preise Gott über dieser Not, die du da hast. Und glaube, er ist größer. Gott sind alle Dinge möglich, sagt der Engel Gabriel in der Weihnachtsgeschichte zu Maria. Gott sind alle Dinge möglich. Glaube das. Wo du schwach, wo du bedrängt bist. Natürlich ist es gut, wenn Gott uns Stärke beiseite stellt, tut er auch. Aber auch deine Schwäche ist nicht dein Untergang. Preise Gott über deiner Schwäche, vertraue dafür. Jetzt kommen wir mal auf Vers Nummer 6, den werfen wir nochmal dran, weil um den geht es mir jetzt auch im Weiteren. Ich habe auch auskopiert, das ist so mittendrin, als Jonathan in der geistlichen Vorbereitung dieses Angriffs ist, ja, dieses geistlichen Angriffs, ne, ist, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache, diesen Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und dann, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wenn du eine Lösung für eine Herausforderung suchst, brauchst du dann viel oder wenig vom Herrn. Wir haben dann immer wieder auch unsere Vorstellung, Gott müsste jetzt das tun, er müsste uns das geben, er müsste jenes bewegen. Und das ist meistens auch nicht schlecht gedacht. Aber Gott tut die Dinge oft anders. Und den Mut zu haben, er kann auch durch ganz wenig was tun. In dieser Situation haben wir eine Geschichte, wo durch diese, ich sag mal, einfach nur zwei Männer und keine zwei großen Kriegshelden. Ne? In der Geschichte gibt es auch die Aufzählung der Helden von David und manche Leute, die erwähnt werden und so. Da taucht ja Jonathan nicht auf. Er ist dabei, aber taucht nicht auf. Er war kein großer Held, aber einer, der Gott vertraute, ein Mann und ein treuer, integrer Mann an der Seite von David. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und ich habe euch heute ein ganz herrliches Beispiel mitgebracht, um das nochmal zu demonstrieren. Denn wir feiern ja heute den Geburtstag Israels. Und das zeigt sich auch in der Geschichte Israels, in der neueren, modernen Geschichte Israels in einer ganz besonderen Weise. Und zwar möchte ich jetzt über die Exodus sprechen. Das D ist jetzt etwas zu knapp gekommen hier, ne? Dafür ist es sehr schön schwungvoll. Ich denke, die Knappheit wird durch das schwungvolle Barocke wieder aufgewogen. Okay, ist also wirklich ein D. Wer jetzt denkt, dass hier ein Grammatikfehler vorliegt, weil es doch der Exodus heißt, dem möchte ich sagen, die Exodus war ein Schiff. Die Exodus war ein Schiff. Und sie spielte im Blick auf die Staatsgründung von Israel eine ganz besondere Rolle. Die Geschichte dieses Schiffes beginnt in den Vereinigten Staaten. Sie war ein Ausflugsdampfer für Flüsse, hatte nicht so viel Tiefgang, das hört sich nicht relevant an, wird aber für die Geschichte doch noch eine größere Rolle spielen. Nämlich genau deswegen wurde sie ausgewählt, und zwar von der Haganah. Die Haganah war die Untergrundbewegung, die in den 30er, 40er Jahren unterwegs war und sich gekümmert hat, dass Juden nach Israel zurückkommen, aber eben auch so zum Teil auch die Besatzungsmacht, ob das damals die Türken, später die Engländer waren, ist auch so durchaus mit Anschlägen militärisch vorgegangen. Und die hatten dieses Schiff unter anderem, also es gab Dutzende Schiffe, die sie in der Zeit von 1946 bis 1948 gekauft haben, um sie nach Israel mit Juden zu schicken, mit auch gerade viel Holocaust-Überlebenden. Und so wurde aus der, sie hieß damals President Warfield, wurde dann die Exodus. Da passten dann für die Ausflugszwecke ein paar hundert Leute drauf, die haben das so umgebaut, dass bis zu 5000 Menschen von diesem Schiff transportiert werden konnten. Das ist dann über den großen Teich gefahren nach Frankreich, nach Marseille, also ins Mittelmeer, um dass dort Menschen aufgenommen werden sollten. Und das geschah dann auch, 4.500 Passagiere hatte dann die Exodus. So, nun kann man natürlich sagen, tolle Geschichte, dass die ins Heilige Land nach Israel fahren. Aber wir haben das Jahr 1947. 1947 gab es noch keinen Staat Israel. So, aber es gab ja ein Palästina, wie es damals genannt wurde. Und der Zweite Weltkrieg war vorbei, das Osmanische Reich war zusammengebrochen, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Doch eigentlich toll, dass die Juden zurückkommen konnten. Aber so einfach war es nicht. Die Briten, damals gab es noch 1947 das britische Empire, die Briten waren damals Mandatsmacht geworden und hatten praktisch dieses Territorium übernommen. Und 1917 in der Balfour-Erklärung auch erklärt, dass eigentlich dieses Gebiet Palästina zu einem großen Teil den Juden die Möglichkeit eines neuen Staates geben sollte. War eigentlich eine tolle Sache, weil es immer schon Pogrome gab und so und Israel ja auch eine Geschichte, einen Anspruch hat, dass sie dort leben können in Israel. Aber nun taten sich die Briten ziemlich schwer, weil sie nämlich dann die mit den anderen Einwohnern dort zu tun hatten, den Arabern. Und weil die Araber das nicht wollten, dass dort immer mehr Juden zurückwandern nach Israel, trafen die Briten eine sehr folgenschwere und, denke, sehr tragische, trafen sie eine Entscheidung. Ich glaube, sogar geistlich war das der Grund, dass es das Empire dann bald nicht mehr gab. Aber das ist meine Meinung, das ist ein anderes Thema. Denn sie verhängten einen Einreisestopp. Wir haben die Situation, nach dem Zweiten Weltkrieg, große Teile Europas zerstört, die Konzentrationslager befreit, viele Heimatlose, auch gerade Holocaust-Überlebende Juden, heimatlos. Und sie können trotzdem nicht zurück. weil es einen Einreisestopp gab, weil es das Einreiseverbot gab. Und es gab gleichzeitig eine Seeblockade. Die Briten haben also ganze Sache gemacht und wollten also auch, dass sie nicht über den Seeweg da reinkommen. Und haben eine Seeblockade verhängt und haben wirklich Kriegsschiffe stationiert, die das Ganze überwachten. Und trotzdem hat sich die Haganah gedacht, wir werden so viele Schiffe dorthin hinsenden, dass das so oder so einen Effekt haben wird, dass die Menschen ins Land kommen oder eben auch eine Aufmerksamkeit entsteht, dass sie ins Land gelassen werden müssen. Das war ihre Strategie. Auch so eine Art hybride Kriegsführung, könnte man sagen. Und so ist diese Exodus in Marseille, also mit 4.500 Leuten, praktisch beladen worden. Die sind an Bord gegangen. Aber der britische Geheimdienst hat das natürlich mitbekommen, ja, und hat dann schon ab Marseille die Exodus begleitet mit einer kleinen Flotte, mit mehreren Zerstörern, um praktisch sie zu hindern, dass sie dann wirklich nach Israel fahren. So. Und nun war die Idee, so sind sie erst über Ägypten gefahren, am Sinai dann hoch Richtung Norden, um zur Küste von Israel zu kommen. Und dort war der Gedanke, gerade weil das Schiff, wie gesagt, ein Flussdampfer war, nicht so viel Tiefgang hat, dass es in die Küstengewässer fahren kann, wo die Kriegsschiffe nicht mehr folgen können. Das war der Plan. So, und nun war ihnen schon klar, das wird mit einem Zusammenstoß der Briten so oder so führen. Und das konnte dann auch unglücklich oder noch unglücklicher konnte das auch wirklich ausgehen. Und deswegen hatten sie einen besonderen Plan. Sie hatten nicht nur 4.500 Holocaust-Flüchtlinge an Bord, sondern sie hatten auch einen methodistischen Pastor an Bord. Und zwar den Stanley Growler. Den Reverend Stanley Growler hatten sie an Bord als Reporter geschickt. Mit dem Ziel, der soll darüber berichten, was dort passiert. Und diese Rechnung sollte aufgehen. Dann wird das Schiff also aufgebracht vor der Küste Israels und es kommt auch zu einem Kampf. Es gibt sogar auch einige Tote, 150 Verletzte. Und schließlich werden alle Passagiere der Exodus werden inhaftiert und werden dann auch, also es ist wirklich tragisch, werden tatsächlich nach Deutschland zurückgeschickt. Und weil natürlich Deutschland zerstört war, werden diese Menschen tatsächlich wieder in Lager geschickt. Es ist wirklich ein Graus. Diese Menschen werden an der Einreise nach Israel gehindert, weil man den Konflikt mit den Arabern fürchtet, werden erst inhaftiert und werden dann auf Schiffen tatsächlich wieder nach Deutschland geschickt und kommen wieder in Deutschland in Lager. Welch ein Drama. Aber dieser Reporter, der Reverend Stanley Growler, berichtet darüber. Er berichtet darüber und es will es so, ne? Gott hat ja auch ein geniales Timing, dass er, als er dort, er wird dann auch unter Hausarrest gestellt in einem Hotel in Tel Aviv. Aber das Besondere ist, dass in diesem Hotel gerade eine Gruppe von Reportern ist, die über die Sitzung eines UN-Ausschusses berichten, der gerade über die Palästina-Frage berichtet. Und die waren total eben verschlossen, aber weil sie die Sachen von dem Growler hören, von dem Reverend Growler, bekommen sie andere Gedanken, bekommen sie eine andere Meinung. Und schließlich schmuggelt die Haganah den Reverend Growler aus dem Hausarrest auch noch nach Jerusalem, wo dieser UN-Ausschuss tagt, dass auch die davon hören. Und das fängt an, das ganze Blatt zu wenden. Plötzlich fängt der UN-Ausschuss anders anzudenken, die UN anders zu denken. Das Ganze wird ein Thema der Weltöffentlichkeit, wo die Weltöffentlichkeit sagt, hey, das kann doch nicht sein, so kann es nicht gehen. Selbst der US-amerikanische Präsident, damals Truman, engagiert sich und bittet die britische Regierung um Einlenken. Und das passiert. Es führt dazu, dass dann im Mai 48 die letzten Truppen, britischen Besatzungstruppen aus Israel tatsächlich abziehen und dann am 14. Mai David Ben-Gurion, wir haben es schon gehört, wirklich die Unabhängigkeit des Staates Israel erklärt. Aber der politische Durchschlag ist ganz massiv mit dieser Geschichte der Exodus, was darum passierte, zu tun. Und jetzt kommen wir wieder auf 1. Samuel 14 zurück. Und weil jemand die Idee hatte, wir packen mal einen Reporter mit dabei, dass der darüber berichten kann. Wer hätte gedacht, wie kann man einen Staat Israel gründen? Pack aus das richtige Schiff einen Reporter. Hätte sich das jemand ausdenken können? Nein, außer selbst Gott gibt irgendwo die Idee und führt diese Wege. Und vor allen Dingen, eine Staatsgründung ohne einen großen Bürgerkrieg und Blutvergießen. Das hat es dann später auch gegeben mit dem Krieg. Das ist dann am Abend direkt, also das ist die Unabhängigkeitserklärung Israels erfolgt. Direkt am Abend haben 6 arabische Staaten Israel den Krieg erklärt, den Israel mit Gottes Hilfe dann auch gewann. Einen von mehreren Kriegen, die dann folgten. Gott kann durch wenig helfen oder durch viel. Und gerade in der Geschichte Israels und seiner Staatsgründung zeigt es sich hier, ich sag mal wieder in ganz besonderer Weise. Welche Armee schickte Gott damals los, um Israel aus Ägypten zu befreien? Das war eine Weltmacht, eine gewaltige, starke Macht, Ägypten damals. Welche Armee schickte er los? Schickte einen Mann. Er rief den Mose, beauftragte, segnete ihn und schickte einen Mann gegen eine Weltmacht. Und wie die Geschichte weitergeht, das wisst ihr. Gott mag es, glaube ich, sogar gerne, durch wenig zu helfen oder durch wenige zu helfen. Das kommt mit dieser Geschichte auch in besonderer Weise zum Ausdruck. Man kann natürlich sagen, Mensch, muss die UN das entscheiden, wobei Gott doch dieses, Israel doch dieses Land gehört. Man kann solche Sachen sagen, aber letztendlich ist es so, die Welt hat eine Art und Weise, wie sie zu dieser oder zu jener Zeit funktioniert, aber Gott weiß es und weiß es auch zu beeinflussen und hat damals, wie auch dann ich gelesen habe, praktisch diese politische Frage, die der distanziert behandelt wurde, oh, wir wollen keinen Konflikt mit den Arabern, eben zu einer humanitären Frage werden lassen. Muss es nicht endlich sein, gerade jetzt nach der Zeit des Holocaustes, diesem schrecklichen Fanal, wo so viel Schlimmes passiert ist, dass Israel endlich sein Land bekommt. Und so ist es auch dazu gekommen. Ja, der Herr kann durch wenig helfen und durch viel helfen. Es ist ein wundersames und schönes Beispiel, an dem man gerade heute, seinem 75. Geburtstag der Staatsgründung Israels, gedenken kann. Wie geht es dir damit? Hast du dafür dieses Vertrauen? Das Vertrauen für dein Leben, für die Dinge, die dich herausfordern? Weil manch einer hat sich vielleicht gerade eine große Lösung gewünscht, dass Gott da eingreift. Und Gott hat genau das nicht hat werden lassen. Und vielleicht hat das gerade dich enttäuscht. Vielleicht hat ja gerade das nicht, dass du mit Gott gebrochen hättest, aber es hat dir vielleicht viel Glauben in deinem Herzen genommen. Hat vielleicht Nähe mit Gott gekostet. Und nimm nochmal diesen Gedanken hinein. Gab es vielleicht ein ganz anderes Pferd, das Gott gebrauchen wollte, um dich sehr wohl zum Sieg oder auch Pferde können ja durchaus auch retten, ja, aus einer schwierigen Situation herauszutragen? Jetzt müssen wir manchmal vielleicht wirklich schauen, für dieses Wenige, durch das Gott helfen möchte, offen zu sein. Und schließlich noch ein Gedanke. Bist du vielleicht manchmal dieses Wenige, wodurch Gott helfen möchte? Wir hören das, dass Gott Menschen gebraucht, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte, aber wir kennen auch alle dieses Gefühl, kann ich das? Sollte ich das? Ist es möglich? Bin ich nicht vielleicht zu jung? Bin ich nicht vielleicht zu alt? Bin ich vielleicht zu krank? Bin ich vielleicht dies und das und so? Aber wenn Gott in den Schwachen mächtig ist und wenn Gott durch viel natürlich, aber auch durch wenig helfen kann, kann er dann vielleicht auch durch dich helfen? Kann er dich gebrauchen? Und ist das Entscheidende, was die Tür aufschließt, einfach gerade ein Herr, hier bin ich. Ich weiß zwar nicht, was du mit mir anfangen willst. Ich weiß zwar nicht, wie ich da irgendwas beitragen kann. Und ehrlich gesagt, ich gucke auf manche Dinge meiner Vergangenheit und das kann ich mir auch nicht recht vorstellen. Aber Gott ist Gott, dem kein Ding unmöglich ist. So lasst uns aus diesem Beispiel aus 1. Johannes 14 oder dieser Geschichte auch mit der Exodus einen Mut mitnehmen. Gott kann durch viel, durch wenig helfen. In der Bibel steht es geschrieben, Halleluja, aber in der Geschichte ist auch immer wieder gezeigt. Sei mutig, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Schau nicht auf dich, schau auf ihn. Etwas, was uns die Bibel auch immer wieder ans Herz legt. Schau auf ihn, schau nicht auf dich. Und wenn du meinst, du bist wenig, vielleicht ist es auch wirklich so, aber Gottes Wort sagt, er kann durch wenig helfen. Lass dich von Gott gebrauchen, lass dich von ihm senden. Wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Lass dich davon nicht zurückhalten. Lass uns ihm mutig folgen, denn es ist toll, wenn solche Werke geschehen. Wird nicht jeden Tag ein Staat Israel gegründet, das nicht. Aber es gibt viele andere wunderbare, schöne, wertvolle Dinge, die Gott tut. Sei ermutigt und sei ein Teil davon. Und lasst uns heute feiern, Israel, der Staat Israel, 75 Jahre. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Amen.